Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Philosophie für zwischendurch. Ja, willkommen zurück, ich bin wieder da. Jetzt habe ich euch schon eine Weile auf die nächste Folge warten lassen, nicht wahr? Eine kleine Sommerpause. Gut, ganz kurz, bevor diese Folge anfängt. Einige von euch haben sicher schon gesehen, dass ich einen neuen Instagram-Account für den Podcast habe. Er heißt Philosophie für zwischendurch, also klein Philosophie unterstrich F-U-E-R unterstrich zwischendurch, also ganz simpel. Einige von euch folgen mir da auch schon, vielen Dank auf jeden Fall. Dieser Account ist da, um ein paar Stories über die Folgen zu machen, vielleicht auch einmal über den Entstehungsprozess einer Folge, falls euch das interessiert. Und lauter andere Sachen, ich habe ein paar Ideen. Vielleicht habt ihr auch schon meinen ersten Beitrag gesehen zu Sokrates. Also, wenn ihr Lust habt, folgt mir da sehr gerne. Ihr seid dann auch auf jeden Fall immer up to date, wenn ich noch einmal eine längere Pause mache oder irgendetwas nicht kommt oder auch wenn etwas kommt, weil ich die Folgen ja ankündige. Schaut gern vorbei, ich würde mich sehr freuen. So, aber jetzt zurück zur heutigen Folge. Willkommen nochmal, schön, dass ihr alle da seid. Passend zum Podcast möchte ich heute mit euch über die Philosophie selbst reden. Eigentlich auch über den Grund, wieso es diesen Podcast überhaupt gibt. Also natürlich neben dem Fakt, dass er mir sehr viel Spaß macht. Das Grundprinzip von Philosophie für zwischendurch ist, euch mögliche Antworten auf große philosophische Fragen näher zu bringen. Und das auf jeden Fall simpler, als es die Philosophinnen und Philosophen selbst tun. Dabei fasse ich so gut es geht zusammen, was sie sagen. Natürlich, soweit ich es verstehe. Es gibt ja auch viele Interpretationen und Lesarten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ihr mir zuhört, oder? Oder eben zum Einschlafen, was übrigens auch okay ist, das wurde ich ein paar Mal gefragt und ja, es ist okay, diesen Podcast zum Einschlafen zu hören, falls ihr gerade dabei seid. Gute Nacht, schon mal im Voraus. Ja, gut, ich mach weiter. Aber das alles, also das Grundprinzip dieses Podcasts, wurde im März in Frage gestellt. Vielleicht nicht beabsichtigt, aber wurde es. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich war damals nämlich auf Facebook unterwegs, um für diesen Podcast Werbung in ein paar Gruppen zu machen. Viele Grüße übrigens an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von da. Fühlt euch im Folgenden bitte nicht angesprochen, denn es geht nur um 2 oder 3 Leute, die auf keinen Fall gerade zuhören oder sich daran erinnern könnten. Kann ich mir nicht vorstellen. Generell habe ich auch sehr viel mehr positives Feedback bekommen. Aber es geht hier auch nicht darum, dass ich mich über irgendetwas ärgere, sondern über die Frage dieser Folge. Denn mir wurde tatsächlich von diesen 2 bis 3 Leuten gesagt, ich würde hier nur triviales Wissen verbreiten. Ja, tatsächlich. Es hieß, das hier wüsste ja schon jeder. Man könnte ja einfach selbst nachlesen, bei Kant oder Platon. Das haben Leute gesagt, die sich stark mit der Philosophie beschäftigen. Aber genau das ist ja der Sinn des Podcasts. Man kann eben nicht einfach nachlesen. Auch ich hatte bei dem einen oder anderen Text ziemliche Probleme. Und auch so liefere ich ja nur meine eigene Interpretation des Gesagten. Da die Philosophinnen und Philosophen, die ich zitiere, zum Großteil tot sind, kann man wohl niemanden fragen. Ich glaube, viele Wissenschaftler, die schon lange in diesem Feld sind, verlieren immer mehr den Blick dafür, wie schwierig philosophische Texte eigentlich sein können. Grundsätzlich sind es alle ein bisschen, aber besonders die der deutschen Philosophen vom 18. bis 20. Jahrhundert. Wir haben da Leute wie Immanuel Kant, Georg Friedrich Hegel und Martin Heidegger. Wenn wir in das 17. Jahrhundert gehen, sehen wir Leute wie René Descartes oder John Locke, die schon etwas verständlicher sind. Nun, und die antiken Griechen wie Platon und Aristoteles sind eigentlich am eingängigsten, wie ich finde. Ich gebe euch einmal ein Beispiel. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal den Text Sein und Zeit von Martin Heidegger in meinen Folgen verwendet. Und natürlich gebe ich ihn euch so simpel und verständlich wieder, wie es geht. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil er schon sehr schwierige Themen darin bespricht. Man kann es aber auch unnötig kompliziert machen. Ich lese euch mal die ersten paar Sätze eines Kapitels zum Sein vor. Und dann seht ihr auch, was ich hier auf mich nehme für euch. Also, das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe steht, sind wir je selbst. Das Sein dieses Seienden ist je meines. Im Sein dieses Seienden verhält es sich selbst zu seinem Sein. Als Seiendes dieses Seins ist es seinem eigenen Sein überantwortet. Das Sein ist es, darum es diesem Seienden je selbst geht. Aus dieser Charakteristik des Daseins ergibt sich ein Doppeltes. Sehr viel Sein in diesem Abschnitt, nicht wahr? Ich bezweifle auf keinen Fall, dass das sogar einige von euch verstanden haben. Und wenn das der Fall sein sollte, herzlichen Glückwunsch, denn das ist wirklich komplex. Aber falls nein, ist es komplett verständlich, denn es geht auch wirklich einfacher. Also, was sagt Heidegger? Im Grunde beschreibt er hier das Sein des Menschen und später auch die Problematik, sich damit zu beschäftigen. Hier legt er dafür die Basis. Denn klar, wir selbst sind ja unser Sein. Und damit ist es nicht so einfach, es zu fassen. Wir erforschen ja nicht nur von außen, sondern untersuchen unser Sein innerhalb unseres Seins. Also während wir existieren, denken wir über die Existenz nach. Und innerhalb dieser Existenz haben wir natürlich Wünsche, Erwartungen und Denkweisen. Also alles Dinge, die einer objektiven Betrachtung im Weg stehen. Wobei er darauf noch in den nächsten Absätzen eingeht. Diese Textstelle ist nur eine Beschreibung des Seins ohne Wertung. Aber ihr versteht, worauf er hinaus will, oder? Er beschreibt unser Sein als mit uns verankert, als etwas, das mit uns in Verbindung steht und kommuniziert. Und das ist das, was er in seinem Werk untersucht. Und das macht das Ganze so komplex. Das ist jetzt also dieser Absatz ein etwas simpler. Ihr seht schon, es ist durchaus möglich, selbst bei solchen schwierigeren Themen. Ich hoffe zumindest, dass ihr mich jetzt verstanden habt. Ich möchte übrigens hinzufügen, dass Heideggers Text in dieser Manier auch weitergeht. Selbst wenn man diesen Absatz verstanden hat, kommt danach eine solche seiendes Flut, dass man irgendwann einfach nicht mehr mitkommt. Aber gut, jetzt möchte ich euch einmal ein einfacheres Beispiel zeigen. Einen Text, den ich vielleicht gar nicht so sehr erklären muss. Er ist von Aristoteles aus der Nikomachischen Ethik. Und dessen Texte sind wirklich sehr viel einfacher zu verstehen. Aber hört selbst. Jede Kunst und jede Lehre, ebenso jede Handlung und jeder Entschluss, scheint irgendein Gut anzustreben. Darum hat man mit Recht das Gut als dasjenige bezeichnet, wonach alles strebt. Es zeigt sich aber ein Unterschied in den Zielen, denn die einen sind Tätigkeiten, die anderen bestimmte Werke außer ihnen. Es ist vielleicht auch etwas gemein, die Existenzphilosophie der Ethik gegenüberzustellen. Und klar, dieser Text war jetzt auch nicht einfach. Die Themen sind ja tatsächlich unterschiedlich komplex. Aber wie gesagt, geht alles in simpel. Ich hatte auch schon schwierigere oder einfachere Folgen. Also, das war schon sehr viel verständlicher, oder? Auch wenn es natürlich nicht komplett einfach ist. Wissenschaftliche Texte bleiben eben wissenschaftliche Texte. Also, was sagt Aristoteles? Er sagt, dass jede Handlung ein Gut, ein Ziel anstrebt. Und das Gute scheint ja damit das Ziel jeder Handlung zu sein. Aber es gibt einen Unterschied, bei dem man differenzieren muss. Entweder strebt man eine Tätigkeit für sich selbst an, oder durch einen Nutzen, den sie bringt. Und das führt der Philosoph natürlich später aus. Also, ihr seht sicher, wovon ich hier rede. Es gibt wirklich einen deutlichen Unterschied in der Komplexität. Diese ganzen Sein und Seiendes und kein Synonym suchen bei Heidegger, das muss doch irgendwie Absicht sein, nicht wahr? Man könnte viele Beispiele nennen, das ist kein Einzelfall. Doch warum ist das so? Es gibt sicherlich einen historischen Hintergrund. Philosophie war im alten Griechenland sehr viel eher für die Masse gedacht und dank der Römer auch sehr pragmatisch übersetzt worden. Dagegen ist sie in den letzten drei Jahrhunderten eher den Eliten vorbehalten geblieben und wurde im kleineren Kreis ausgetauscht. Es hat ja auch kaum jemand studiert damals. Aber da wissen die Historiker unter euch sicher mehr als ich und können mir helfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Das ist aber auch nicht die Hauptfrage dieser Folge. Das Thema ist nämlich, muss sich die Philosophie verändern? Und in dem Zuge auch, kann sich die Philosophie verändern? Denn Texte extra kompliziert zu schreiben, finden wir sicher alle unnötig. Aber ist es das, was hier passiert? Und ist das wirklich ein so großes Problem in der Philosophie? Braucht es dafür tatsächlich einen großen Umbruch? Oder ist es eigentlich gar nicht so wichtig? Letzten Endes ist es eben eine wissenschaftliche Sprache, die hier verwendet wird. Und gewisse Themen erfordern das vielleicht auch. Also muss sich die Philosophie tatsächlich verändern? Oder ist sie gut, wie sie ist? Jemand, der mit dem Stand der Philosophie seiner Zeit unzufrieden war, war der Philosoph Arthur Schopenhauer. Er hat vom 18. bis zum 19. Jahrhundert gelebt, also auch zu Zeiten Hegels. Und auf den hatte er es ganz besonders abgesehen. Doch was war sein Problem mit dem damaligen Stand dieser Wissenschaft? Schopenhauer hat den damaligen Professoren vorgeworfen, gar nicht mehr primär nach der Wahrheit zu suchen. Er fand die Philosophie seiner Zeit unnatürlich. Sie hätten sich von großen Lehrern wie Platon und Kant abgewandt, stattdessen wären modernere Philosophen wie Hegel auf dem Programm. Schopenhauer sagt, dass statt der Suche nach der Wahrheit die Philosophie sehr viel funktionaler geworden wäre. Man würde versuchen, im Rahmen der Religionen und eigenen Wertvorstellungen zu bleiben, ohne zu experimentieren. Das wäre die sogenannte angewandte Philosophie, bei der für den Staat funktionale Menschen produziert werden würden. Während die eigentliche Philosophie keinen anderen Maßstab haben sollte als die Wahrheit, und zwar um jeden Preis. Jetzt fragt ihr wahrscheinlich, was das mit unserem Thema zu tun hat. Denn ob Wahrheit oder nicht, wir waren ja dabei, dass die Philosophie verständlicher werden sollte. Doch dazu hat Schopenhauer auch etwas zu sagen. Denn auch wenn sie nicht die Wahrheit zu suchen scheinen, müssen sich die führenden Philosophen natürlich verhalten, als würden sie das tun. Sonst würden sie sich ja lächerlich machen. Nein, die Professoren, meint Schopenhauer, würden vielmehr komplizierte Texte schreiben und unverständliche Floskeln verwenden, um sich weiser darzustellen, als sie sind. Wenn man dann nach stundenlanger Arbeit und als Philosoph diese Texte entziffert hätte, würde man aber sehen, dass gar nichts ausgesagt wurde, dass da quasi gar nichts drinsteht. Denn für die Wahrheit, so Schopenhauer, braucht es solche Floskeln nicht. Die Wahrheit ist klar, sie ist simpel und sie ist verständlich. Solche komplizierten Texte würden dagegen nur den Ruf der Philosophie schwächen. Natürlich sagen die Leute dann, diese Wissenschaft wäre zu kompliziert und am Ende nutzlos. Denn die Professoren sind ja offenbar nur daran interessiert, schlau zu erscheinen, um ihren Status und Geldbeutel zu erhalten. Und auch dazu hat Schopenhauer etwas zu sagen. Er findet, dass die wahren Philosophen zu ihrer Zeit weder viel Geld noch Ruhm bekommen haben. Das kam dann vielleicht nach ihrem Ableben. Die Wahrheit führt aber auch nicht dazu. Deswegen sollte man generell misstrauisch werden, wenn Philosophen zu ihren Lebzeiten angesehen und reich sind. Wenn man nur die Wahrheit sucht, gibt man nämlich auch zu, gewisse Dinge nicht zu wissen. Im Übrigen kann man auch gar nicht alles wissen und auf alles eine Antwort haben. Als richtiger Philosoph würde man dafür, wenn man etwas weiß, seine Position möglichst klar und verständlich darstellen, um sie den Leuten näher zu bringen und sie zu überzeugen. Darum geht es ja, nicht darum, schlau zu erscheinen und alle mit den eigenen Texten abzuschrecken, damit sie einen nicht anzweifeln. Also, was sagt uns Schopenhauer? Zumindest von der Philosophie seiner Zeit ist er überzeugt, dass sie sich ändern muss. Er wirft Philosophen wie Hegel vor, nur für das Ansehen und das Geld Philosophie zu betreiben. Und um das erfolgreich zu tun, muss man besonders weise erscheinen und auf alle Fragen eine Antwort haben. Da man aber nicht allwissend sein kann, schreibt man dann seine Texte so kryptisch, dass sie keiner versteht und einfach davon ausgeht, dass man so weise ist, wie man sich gibt. Aber wenn man die Texte tatsächlich analysiert und genau durchliest, erkennt man, dass scheinbar gar nichts gesagt wurde. Die eigentliche Philosophie sollte nicht so sein. Sie sucht nach der Wahrheit, und zwar um jeden Preis, auch wenn sie einem kein Geld oder Ansehen einbringt. Und normalerweise tut sie das auch nicht. Die Wahrheit ist nämlich klar, verständlich und simpel. Man braucht keine Floskeln, weil man nicht tut, als würde man alles wissen. Denn auch das ist die Wahrheit, niemand ist allwissend. Und natürlich bringt es einem nichts ein, das zuzugeben. Doch wenn man als ordentlicher Philosoph eine Erkenntnis hat, teilt man sie dem Umfeld möglichst verständlich mit, um es zu überzeugen. Und genau das sollte die Philosophie sein und tun. So viel also zu Schopenhauer. Man muss wohl hinzufügen, dass er etwas hart gegenüber den Philosophen seiner Zeit ist. Besonders gegenüber Hegel, der ja schon wertvolle Erkenntnisse erbracht hat. Aber Schopenhauer war als Philosoph immer weniger erfolgreich als er und wurde an den Universitäten nicht so gut aufgenommen. Das hatte sicher einen starken Einfluss auf seinen Text. Aber wie auch immer, gehen wir zum nächsten Philosophen. Und zwar Platon. Denn er hat auch schon damals eine sehr ähnliche Beschwerde gegenüber seinen Zeitgenossen gehabt. Genauer gesagt, den Sophisten. In seinem Dialog Der Sophist redet ein Fremder aus Elea mit dem Mathematiker Theodoros, dessen Schüler Theaetetos und Sokrates. Sie versuchen zu ergründen, wer diese Sophisten eigentlich sind. Platon sagt, dass die Tätigkeit der Sophisten der von Jägern gleicht. Nur jagt man eben keine Tiere, sondern Menschen. Und natürlich nicht mit gewalttätigen Mitteln, sondern leise, still und heimlich. Mit der Macht der Sprache. Denn auch die Sophisten tun offenbar nur so, als wären sie weise und wüssten auf alles eine Antwort. Sophisten sollten eigentlich Weisheit verteilen. Aber hier haben wir wieder dasselbe Thema wie bei Schopenhauer. Da sie natürlich nur dann Geld bekommen, wenn sie auch etwas wissen, müssten sie optimalerweise allwissend sein. Da das aber natürlich niemand ist, verteilen sie oft Scheinwissen. Und auch hier auf so kryptische Weise, dass einfach angenommen wird, dass sie recht haben. Tatsächlich aber sind die Leute dadurch nur immer verwirrter, kein Stück weiter und haben Geld verloren. Denn das ist die Macht der Rhetorik. Sophisten können sich aus allem herausreden und für alle Positionen argumentieren, sodass sie nie ein Streitgespräch verlieren. Aber natürlich ist diese Fähigkeit schlecht, wenn es um die Wahrheit geht. Oder sie kann zumindest zu Schlechtem eingesetzt werden. Die wahren Philosophen, die die Wahrheit suchen, geben zu, wenn sie etwas nicht wissen. Wie es auch Sokrates in seinen Dialogen tut. Und sie streiten auch nicht für eine Position, von der sie nicht überzeugt sind. Sie müssen generell nicht streiten können, weil es um die Wahrheit geht und nicht darum, Recht zu haben. Platon hat also ganz offenbar dieselbe Einstellung zu den Sophisten wie Schopenhauer zu den Professoren. Es handelt sich hier wohl um kein speziell aktuelles Problem. Aber Platon wirkt auch etwas polemisch. Ebenso wie Schopenhauer stellt er die Sophisten einfach als Lügner und Betrüger dar und tut so, als wäre es schlecht, dass sie Geld verdienen. Aber wie sollte das denn generell schlecht sein? Geld mit der eigenen Kunst zu verdienen ist eine Notwendigkeit und heißt nicht, dass man betrügt. Aber beide haben recht darin, dass die Wahrheit das Hauptziel der Philosophie überhaupt aller Wissenschaften sein soll. Und es bringt nichts, sie kryptisch darzustellen, um Unwissen zu verschleiern oder schlauer zu wirken. Doch das scheint bei den Sophisten gar nicht so im Mittelpunkt zu stehen, wie bei den Professoren des 19. Jahrhunderts. Ob Streitgespräche oder nicht, sie haben offenbar mit allen Leuten geredet und sie unterrichtet. Und im Grunde ist es genau das, was die Philosophie tun sollte. Das, was ich versuche zu tun. Können wir die Sophisten also noch irgendwie retten? Und wie sollte dann der Standard für eine Philosophin oder einen Philosophen sein? Dazu zitiere ich jetzt tatsächlich auch noch Georg Friedrich Hegel. Interessanterweise passen sowohl er als auch Schopenhauer gut zu diesem Thema. Hegel verteidigt nämlich die Sophisten gegen Platons Kritik. Tatsächlich ist er der erste wirklich große Philosoph, der dazu offiziell in einem Text eine Gegenposition einnimmt. Das muss man sich einmal vorstellen. 2000 Jahre nach Platon und noch immer ist die ganze Philosophie gegen die alten Sophisten und niemand hat sie wirklich jemals verteidigt. Hegel sagt, dass Sophisten eigentlich nichts anderes sind als Lehrer der Weisheit. Und es gab auch welche mit durchaus validen Positionen. Ihr erinnert euch ja sicher an meine Folge über die Vorsokratiker und Protagoras und Thrasymachos. Also zwei Sophisten. Protagoras hat gesagt, dass es keine Realität, sondern nur subjektive Eindrücke gibt. Und Thrasymachos Position war, dass es keine Moral gibt, sondern nur subjektive Urteile. Und natürlich gehen diese Meinungen gegen den Strom. Hegel sagt, dass der Einfluss von Platon nicht nur dafür gesorgt hat, dass die Sophisten an sich einen schlechten Ruf bekommen und behalten haben, sondern auch, dass ihre Positionen weitgehend unter den Tisch gefallen sind. Es heißt, sie würden ohnehin nur Unwahrheiten verbreiten und alle Menschen so lange bereden, bis sie ihnen zustimmen. Dieses Bild ist so gefestigt, dass es nicht nur in der Philosophie, sondern auch außerhalb von ihr sehr verbreitet ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon davor auch von den Sophisten gehört habt, aber bestimmt auch von der negativen Konnotation, oder? Doch hier schreitet Hegel ein und sagt, dass das so nicht stimmt und eigentlich auch nicht sein kann. Es können nicht alle Sophisten Betrüger gewesen sein. Sokrates hatte genug mit ihnen gemeinsam, dass man ihn selbst als einen bezeichnen könnte, und den hält Platon sehr hoch. Die Rolle der Sophisten war es nämlich eigentlich, das kritische Denken zu verbreiten. Denn sie haben abseits von Religion und gesellschaftlichen Konventionen gedacht und philosophiert. Sie haben die Philosophie überhaupt erst bekannt gemacht und ihren Geist unter die Leute gebracht. Dass die Philosophie sich überhaupt erst traut, ohne Grenzen alles zu hinterfragen und sich von Politik und Theologie trennt. Und für diese umfassende Leistung ist es nur gerecht, auch Geld zu bekommen. Und was ihre Positionen angeht, sicher gab es auch Betrüger, aber mit der Wahrheit ist es in der Philosophie nicht so einfach. Man weiß nicht, was das Hauptziel bei der Verbreitung ihrer Lehren waren, aber man kann ja auch nicht einfach beweisen, dass Protagoras oder Thrasymachos falsch lagen. So funktioniert die Philosophie ja nicht. Ob es jetzt Realität gibt oder sie subjektiv ist oder Moral oder nur subjektive Werte, wer weiß. Auch dass sie für ihre Position gestritten haben, ist eigentlich unproblematisch. Denn das sollte jede Person tun, die von ihrer Meinung überzeugt ist, oder? Die Suche nach der Wahrheit ist nicht so schwarz und weiß und man kann sich auch irren, übrigens. In der Philosophie entsteht der Erkenntnisgewinn vor allem durch Gespräche und Diskussionen. Also ist es sicher nicht schlecht, ein bisschen streiten zu können. Letzten Endes trifft diese ganze Beschreibung auch auf Sokrates zu. Nur hat er eben kein Geld genommen. Aber man muss auch nicht immer betonen, dass man Dinge nicht weiß, damit das klar ist. Die Sophisten haben getan, was sie konnten und wertvolle Gedanken unter die Menschen gebracht. Sicher ging es nicht allen nur um die Wahrheit, aber man kann das auch nicht so einfach generalisieren. Die Sophisten waren der Anfang der Philosophie und Sokrates war einer von ihnen. Man sollte nicht die einen als Betrüger darstellen und den anderen als den Allvater der Philosophie. Aber gut, so viel von Hegel. Was sagt er uns? Nachdem Schopenhauer die Professoren und Platon die Sophisten beschuldigt hat, Betrüger zu sein, die sich nicht um die Wahrheit scheren, bringt Hegel etwas Ruhe in die Diskussion. Denn er sagt, dass man das nicht so einfach festlegen kann. Nur weil Philosophen, wie sie es auch eigentlich verdient hätten, Anerkennung und Geld für ihre Arbeit bekommen, müssen sie nicht gleich Betrüger sein. Am Ende sind einige Philosophen kryptischer, andere verständlicher. Die Sophisten waren mal das eine, mal das andere, aber ihre besondere Leistung war es, auf die Menschen zugegangen zu sein. Alles hinterfragt und diese Mentalität weitergegeben zu haben. Und daher haben sie diesen schlechten Ruf nicht verdient. Es ist weder gesagt, dass sie alle gelogen haben, um Geld zu verdienen, noch dass sie alle nichts gewusst haben. Es waren ja schon ausgebildete Leute. Sie waren Lehrer, die auf der Suche nach Wahrheit und gegen Geld weitergegeben haben, was sie wussten. Fassen wir einmal kurz zusammen. Die Frage dieser Folge ist, muss die Philosophie sich verändern? Mir ist natürlich auch davor schon bewusst gewesen, dass gewisse Texte etwas zu kompliziert geschrieben sind. Und ich wusste auch, dass die Philosophinnen und Philosophen das teilweise auch extra getan haben. Aber seit dieser Facebook-Gruppe im März habe ich gelernt, dass das teilweise offenbar noch ein unbewusster Prozess ist. Man denkt offenbar, die Texte könnte man ja einfach lesen und es wäre nichts dabei. oder zumindest nur ein bisschen kompliziert. Vielleicht halten manche Leute diesen Standard in der Philosophie sogar für normal. Und natürlich muss man fairerweise zugeben, dass es jetzt mit den englischen Philosophinnen und Philosophen besser wird. Aber das Problem bleibt. Allein, dass dieser Podcast so viele Hörerinnen und Hörer hat, zeigt es ja schon. Irgendetwas läuft nicht optimal in unserer lieben Wissenschaft. Auch wenn ich euch natürlich sehr dankbar bin, bitte nicht abschalten und so. Aber dann haben wir uns Arthur Schopenhauer angeschaut, der die Universitätsphilosophie auch sehr kritisiert hat. Für ihn haben die Philosophen des 19. Jahrhunderts aufgehört, primär nach der Wahrheit zu suchen. Allen würde es nur noch um Ruhm und das Geld gehen. Und um möglichst angesehen zu sein, muss man weise sein oder ebenso wirken. Und dafür tun diese Philosophen so, als würden sie alles wissen und verschleiern ihr Unwissen in kryptischen Texten, die nichts aussagen. Und auch Platon sagt das, aber nicht über Professoren, sondern Sophisten. Menschen, die gegen Geld ihre Lehre verbreiten. Auch ihnen wirft er vor, sie würden nicht nach der Wahrheit suchen, sondern wären Betrüger. Leute, die nur so tun, als würden sie viel wissen, weil sie rhetorisch sehr bewandert sind und sich rausreden können. Und dann haben wir uns Hegel angeschaut, der die Sophisten in Schutz nimmt. Man kann nicht genau sagen, wer ein Betrüger war und wer nicht, aber sie können es nicht alle gewesen sein. Vor allem, weil Sokrates im Grunde auch ein Sophist war. Man kann sich irren oder eben eine These aufstellen, die nicht so einfach zu widerlegen ist. Wie gesagt, haben wir diesen Fall ja bei Protagoras und Thrasymachos. Die Sophisten sollten eigentlich gerühmt werden, weil sie die Philosophie unter die Leute gebracht haben. Sie waren die Ersten, die es populär gemacht haben, zu hinterfragen und keine Grenzen wie Gott zu akzeptieren. Der reine Geist der Philosophie. Kommen wir zu einem Fazit. Was machen wir jetzt damit? Denn bei uns geht es ja nicht primär um die Sophisten, sondern die Philosophie überhaupt. Aber die Sophisten in ihrer Idealform wären genau die Philosophen, die wir brauchen, nicht wahr? Leute, die lange gelernt haben und dann der Welt davon erzählen. Und das natürlich so, dass es alle verstehen. Ich kann mir im Übrigen auch nicht vorstellen, dass man besonders gut bezahlt wird, wenn das Publikum einen nicht versteht. Aber gut, genau diese Rolle sollten Professorinnen und Professoren auch ausfüllen, oder? Sind das nicht einfach nur moderne Sophisten? Das ist es also, was wir von der Philosophie wollen, nicht wahr? Gemachte Erkenntnisse verständlich allen Leuten mitteilen. Podcasts wie diesen hier kann es ja noch immer geben, weil nicht jeder Lust hat, alles zu lesen. Aber Texte sollten doch lesbar sein, wenn man will. Aber ist es die Realität? Es scheint nicht ganz so zu sein. Nach Schopenhauer hat die Philosophie inzwischen gar keinen Inhalt mehr, sondern wird von kryptischen Floskeln bestimmt. Etwas Ähnliches hat Platon den Sophisten vorgeworfen. Liegt es am Ruhm? Liegt es am Geld? Hegel ist nicht der Meinung, dass man das einfach so sagen kann. Man gibt eben die Erkenntnis weiter, die man hat, und argumentiert für sie. So funktioniert die Philosophie. Man kann aber wohl nicht leugnen, dass gewisse Philosophen, wie auch Hegel selbst, komplizierter schreiben, als es nötig wäre. Und egal bei welchem Thema, ist es immer möglich, sich simpel zu halten. Auch die alten Griechen haben schon sehr komplexe Themen behandelt. Es bringt nichts, gewisse Philosophinnen oder Philosophen jetzt als Scharlatane oder Betrüger zu bezeichnen. Denn erstens kann man das nicht so einfach genau wissen und zweitens ist es nicht Sinn der Sache. Ich denke, jede Philosophin und jeder Philosoph, egal in welcher Position, sollte sich vor Augen halten, wozu er oder sie eigentlich philosophiert. Denn Arthur Schopenhauer hat recht, es geht hier um die Wahrheit. Und sie ist rein, sie ist simpel und sie will mitgeteilt werden. Und das ist doch, was wir alle wollen. Selbst weiser werden und dann diese Weisheit mit der Welt teilen. Und jeder Schritt in diese Richtung ist gut. Man muss sich nicht schämen, wenn die eigene Erkenntnis simpel ist. Denn eine simple Erkenntnis verbreitet sich gut, prägt sich gut ein und die Leute haben etwas davon. Philosophie ist nun mal normalerweise simpel. Und das erwähne ich ja auch in meiner Folge, wozu brauchen wir die Philosophie, die jetzt schon ein bisschen zurückliegt. Also, meine lieben Damen und Herren von Facebook damals. Das, was ich hier erzähle, ist kein Trivialzeug. Ich tue nur meinen Anteil, die Philosophie nicht so unnahbar und nutzlos aussehen zu lassen, wie sie es bei einigen Leuten tut. Denn gewisse Philosophen sind einfach sehr schwer zu lesen und eben nicht für alle zugänglich. Daher versuche ich, ein bisschen von dem, was ich weiß, simpler zu verbreiten. Ein bisschen wie die Sophisten damals, nicht wahr? Und ich hoffe natürlich, dass es so aufgeht, dass ihr alles versteht und von diesem Podcast etwas mitnehmt. So. Das war's mit der heutigen Folge. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Es ist schön, eine Folge wieder produziert zu haben. Jetzt höre ich mich an, als wäre ich schon ein ganzes Jahr in der Pause gewesen. Es war gerade mal ein Monat oder ein bisschen mehr. Aber trotzdem mag ich diesen gewissen Rhythmus, auch wenn ich nicht weiß, ob ich zu einem regulären Rhythmus zurückkehren werde. Aber das sage ich euch dann, wenn ich es weiß. Ich möchte mich kurz herzlich bei denen bedanken, die über die Pause, auch wenn sie kurz war, dageblieben sind. Ich habe euch ja nicht wirklich darauf vorbereitet. Es freut mich zu sehen, dass ihr die Folgen immer noch so gerne hört und inzwischen so viele geworden seid. Jetzt kommen auch sicher wieder etwas regelmäßiger die Folgen. Und folgt mir wie gesagt sehr gern, um ein bisschen Gewissheit darüber zu haben, bei meinem Instagram-Account Philosophie für zwischendurch. Schreibt es euch in den Kalender. Also, kommen wir zur üblichen Eigenwerbung, meinem Lieblingsteil in dieser Folge. Folgt mir gerne auf der Plattform, auf der ihr gerade zuhört und bewertet diesen Podcast. Falls ihr auf YouTube oder Spotify zuhört, lasst gerne einen Kommentar da. Auch wieder gern mit abstimmen, ich liebe diese Abstimmungen. Das möchte ich kurz einmal einwerfen. Ich weiß, dass nicht extrem viele Leute abstimmen, aber allein diese 6, 7, die normalerweise da sind, freuen mich schon sehr. Denn ich finde es immer sehr interessant. Ich meine, man muss ja nicht sonderlich viel wissen, um da abzustimmen, sondern nur seine Meinung sagen. Aber ich schaue da immer ganz gern durch und dann freue ich mich immer, wenn da ein Ergebnis kommt, das ich nicht erwartet habe. Also stimmt gerne mit ab, es hat keinen sonderlich krassen Effekt, ich sehe es einfach nur gern und amüsiere mich darüber. Oder so. Falls ihr mich anders erreichen wollt, findet ihr meinen Insta, meinen neuen Insta oder meine Mail in der Beschreibung. So, das war's. Macht's gut, Leute. Einen schönen Tag euch noch.